nachdem Martin jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, dass er sich freut, dass ich hier bin, ich freue mich auch hier zu sein. Ich habe immer mal wieder von der Christusgemeinde erst Hamburg-Ost und dann Bramfeld gehört und auch gehört, dass es hier eine Immobilie für euch gibt und dass ihr ein Zuhause gefunden habt. Und jetzt kann ich das auch endlich mal live erleben. Und ich habe einen Kumpel mitgebracht, der sagte, das ist ja hier ganz schön cool. Also ihr habt's gut und ich freue mich, da zu sein. Und ich habe mal ein Thema mitgebracht, Pflege den Garten deines Herzens. Da würde ich dann gerne erstmal in eure Köpfe gucken, was ihr da gerade für Assoziationen habt. Und ich verspreche euch, ich werde jetzt nicht über Gärtnern am Sonntagvormittag sprechen, wobei die, die einen Garten haben, jetzt vielleicht schon langsam unruhig werden und nervös werden. Ich war die Woche auch schon ein bisschen Unkrautjäten, weil so langsam erfrieren die Finger ja nicht mehr, wenn man in der Erde wühlt. Also das macht Spaß, aber darum geht es nicht. Das Foto hinter mir soll auch nicht neidisch machen, so sieht es in Nordfriesland gerade nicht aus. Wir sind gerade so aus dem Dauerfrost raus. Wer wissen will, wo das Bild her ist, das war mal unser Garten in Bremen. Aber das soll einfach nur ein Symbol sein für einen schönen Garten. Und eigentlich will ich mit uns und mit euch und vor allen Dingen auch mit mir über unser Herz reden. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Und da finde ich, ist das eine wunderbare Metapher, der Garten deines Herzens. Weil wir da ein uraltes Menschheitsproblem herankommen. Eigentlich das Problem der Menschheit schlechthin, nämlich die Frage, wie sieht es in deinem Herzen aus? Oder welche Pflanzen wachsen in deinem Herzen? Also so eine Rose ist ja was Wunderschönes, aber manchmal gibt es ja auch Disteln oder Brennnesseln oder Giersch oder andere Dinge und die tun einem Garten nicht gut und die tun dem Herzen nicht gut. Und um vielleicht ein bisschen zu belegen, dass, wenn ich sage, das ist ein uraltes Problem der Menschheit, dass das keine Erfindung von mir ist, sondern dass das wirklich schon ein Problem ist von Anfang an. Schon die Menschen Nummer 3 und 4 hatten ein großes Problem damit und davon berichtet die Bibel ganz am Anfang. Schon im 4. Kapitel der Bibel geht es um 2 Brüder, wo der eine ein richtiges Problem mit seinem Herzen hat. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede, von Kain und Abel. Kain und Abel, der eine züchtet Schafe und opfert eins der Lämmer dem Herrn. Und der Herr nimmt das Opfer von Abel an und Kains Opfer wird nicht angenommen. Und was passiert? Kain wird darüber zornig, Kain ist frustriert, Kain ist richtig böse. Und wo kommt das her, dass er böse ist, dass er zornig ist, dass er wütend ist? Es kommt aus seinem Herzen. Und Gott kennt unsere Herzen, Gott kennt uns. Das soll keine Angst machen, aber das ist eben so. Und in 1. Mose 4, die Verse 6 und 7, da spricht Gott mit Kain. Und Gott spricht ihn darauf an. Und Gott fragt ihn, warum bist du so zornig und blickst so grimmig zu Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Dein Herz, das ist der wichtigste Ort deines Lebens. Das soll diese Geschichte oder dieser kurze Ausflug in das Alte Testament uns verdeutlichen. Dein Herz, darauf kommt es an. Und was wächst dort? Und vor allen Dingen auch wer ist dort dein Gärtner? Lässt du Jesus daran? Darf Jesus in deinem Herzen aufräumen? Darf er die Disteln rausziehen? Darf er dich auf Unkraut hinweisen? Oder sagst du, nee, an mein Herz, da kommt nur ich ran und da darf kein anderer reingucken? Martin hat es gerade sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich bin nicht mehr Pastor in Niebel. Und wenn ich über dieses Thema predige, dann predige ich auch zu mir, weil ich gerade in so einer Sache drinstecke. Ich war total gerne Pastor in Niebel. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Viele von euch oder manche von euch haben schon mal was von Love Niebel gehört. Mindestens einen, nämlich Lukas, erkenne ich, der war da sogar schon dabei. Und wir haben richtig tolle Dinge erlebt und gesehen, aber es gab auch immer eigentlich kontinuierlich Konflikte. Und ich hatte Stress mit der Leitung. Und Im Herbst kam es dann zur Zuspitzung und auf einmal hat die Leitung beschlossen, dass ich nicht mehr Pastor sein darf, also dass ich nicht mehr arbeiten soll. Und das war richtig hart. Ich weiß nicht, wem von euch schon mal sowas erlebt hat. Keine Ahnung, vielleicht spielst du gerne Fußball und dein Trainer sagt zu dir, du bist zu schlecht für die erste Mannschaft, du gehst jetzt zu den Senioren oder zu den alten Herren oder du kannst, wenn du Glück hast, noch die E-Jugend trainieren. So ungefähr habe ich mich gefühlt. Und wenn ich dann darüber geredet habe, habe ich so geredet, wie kein in dieser Geschichte wohl reagiert hat. Ich war wütend, ich war enttäuscht, ich war verletzt. Und was toll ist, ich habe gute Freunde, auch die auch in dieser Situation bei mir gewesen sind. Und egal, mit wem ich gesprochen habe, sie haben mir immer eine Sache gesagt, die mich immer richtig wütend gemacht hat. Die haben nämlich zu mir genau das gesagt, was da oben steht. Dein Herz ist der wichtigste Ort deines Lebens. Und sie haben zu mir gesagt, Thorsten, pass auf dein Herz auf. Und Thorsten, du musst vergeben. Und ich habe so gedacht, boah, ihr immer mit eurer Vergebung, ich krieg zu viel. Die waren es doch, die haben doch das gemacht, die sagen doch, dass ich nicht mehr arbeiten soll und dass das irgendwie vorbei ist. Die gehen doch irgendwie doof mit mir um und jetzt soll ich auch noch ihnen vergeben und ich muss diese Arbeit machen und vergeben. Aber die ließen nicht locker und egal, mit wem ich gesprochen habe, jeder hat das zu mir gesagt. Die haben mich richtig genervt, kennt ihr vielleicht, ne? Und ich habe einen Freund erlebt im Ausland. Mit dem habe ich geskypt, der wollte dann auch mal wissen, wie es mir geht. Und nach 3 Sätzen hat er gesagt, Thorsten, ich schicke dir mal eine Predigt von mir. Lies die dir durch. Und da geht es um Vergebung. Und wenn du keinen hast, mit dem du beten kannst, dann bete ich mit dir per Skype. Naja, ich habe die Predigt dann irgendwann mal ausgedruckt und habe es dann vielleicht dann doch mal eingesehen, nach vielen Einschlägen, die ich dann bekommen habe. Und dann haben wir gebetet, also per Skype, das geht sogar. Und danach habe ich gemerkt, ja, an dem, was meine Freunde mir gesagt haben, da war richtig was dran. Dieses Gebet und Vergebung verändert dein Herz. Und viele von euch kennen diesen Vers, vor allem aber behüte dein Herz, denn daraus wächst das Leben. Und das habe ich in dieser Zeit immer wieder erlebt. Und wenn man Leuten, die einem verletzt haben oder die einem etwas angetan haben, vergibt, dann passiert was mit deinem Herzen und man kann Menschen wieder lieben. Also pass auf dein Herz auf. Denn, wenn ich gerade von zwischenmenschlichen Problemen gesprochen habe, was ist das höchste Gebot unseres Herrn Jesus Christus, das er uns gegeben hat? Das ist eine Frage und wir sind so viele. Irgendwer darf jetzt mal die Antwort sagen. Ihr wisst sie alle und ihr dürft jetzt. Was ist das höchste Gebot, das Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat? Ja, dann sag's auf Englisch. Genau, liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist die erste Hälfte. Genau. Also, ich muss Sven dann doch nicht sagen, hey, deine Gemeinde, die kennt die Basics nicht. Sehr gut. Ja, liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist Jesus wichtig. Jesus ist es wichtig, wie wir miteinander umgehen. Und darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Und Jesus kriegt dann ja auch die Frage gestellt, wer ist denn dein Nächster? Und mein Nächster ist nicht nur mein Kumpel Uwe, der mich heute zum HSV einlädt, sondern mein Nächster sind halt eben alle Menschen und sogar, wenn wir beim Fußball bleiben, Werder Bremen-Fans. Auch das sind unsere Nächsten. Und nicht nur unsere Freunde. Und ich habe einen sehr herausfordernden, oder wie ich finde, herausfordernden Bibeltext mitgebracht aus Lukas 6. Und den werde ich gleich lesen und durch ein paar Verse hindurchgehen und dann werde ich mit uns beten. Das Lukas-Evangelium ist ja anders als die anderen 3 weiteren Evangelien, weil Lukas ist der erste Heidenchrist, der ein biblisches Buch geschrieben hat. Matthäus, Markus und Johannes, die sind erstmal Juden, dann sind sie Christen geworden, also sie schreiben aus einer ganz anderen Perspektive. Und Lukas schreibt das Evangelium an einen Freund, wahrscheinlich einen sehr hochgestellten Menschen. Und er berichtet seinem Freund über Jesus. Und was bei diesem Predigttext spannend ist, ist der Kontext, wo er steht. In diesem Kapitel predigt Jesus über Liebe. Er wählt seine 12 Apostel aus und dann, ganz spannend, bevor er das sagt, wo es ums Herz geht, predigt er und alle Menschen, die dort gewesen sind, werden gesund. Dort heißt es so schön in einem Vers, jeder versuchte Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle heilte. Also bevor wir zu diesem Text kommen und bevor Jesus das erzählt, was ihm wichtig ist, werden erstmal alle Menschen gesund. Also dass keiner mehr Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen hat oder irgendwas anderes, sondern dass er Jesus wirklich zuhören kann, könnte man sagen. Und nach dieser körperlichen Heilung kommt der Predigttext, wo es ums Herz geht. Und ich sehe darin auch eine Steigerung, dass Jesus es wichtiger ist, wie es in unserem Herzen aussieht, als das, wie es uns körperlich geht. Und ich lese jetzt Lukas 6, die Verse 27 bis 35. Das hat die Überschrift, liebe deine Feinde. Euch allen sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen und betet für alle, die euch beleidigen. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn dir einer den Mantel wegnimmt, dann weigere dich nicht, ihm auch noch das Hemd zu geben. Gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. So wie ihr von anderen behandeln werden möchtet, so behandelt sie auch. Oder wollt ihr dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun selbst die Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch die Menschen, die Gott ablehnen. Was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von dem man genau weiß, dass sie es zurückzahlen? Dazu braucht man nichts von Gott zu wissen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Ich bete nochmal mit uns. Ja, lieber Herr Jesus, danke für diesen Sonntag, danke für diese Gemeinde und danke für die Zeit, die du uns hier gemeinsam schenkst. Danke, dass wir auf dich sehen dürfen, dass wir auf dich hören dürfen und danke, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich vertraue darauf, dass du da bist und durch deinen guten Heiligen Geist unter uns wirkst. Und komm du und segne du uns und öffne du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Was ich schon gesagt habe, ich gehe jetzt ein paar Verse durch und gebe euch ein paar Gedanken mit, vielleicht auch ein paar Herausforderungen. Ich fange an mit dem Vers 27 und da sagt Jesus, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Und das, dieser Vers drückt so das aus, wie Jesus ist. Jesus ist klar. Und Jesus ist deutlich und Jesus ist unbequem. Über diesen Vers braucht man eigentlich nicht predigen, sondern man muss einfach tun. Also, und dieser Vers macht klar, dass es ohne Gott nicht geht. Also ich kann nicht alle Menschen lieben, nicht aus mir heraus. Dann werde ich irgendwann müde und kaputt und genervt. Und angespannt und unausgeglichen. Aber mit Jesus ist das möglich. Und das ist das Schöne bei Jesus, dass Jesus keine Lasten auflegt, die wir nicht tragen können. Aber er fordert heraus. Vielleicht überfordert er uns auch aus menschlicher Sicht, weil wir nur dadurch merken, dass wir ohne Jesus gar nichts können. Aber da komme ich zum Ende hin nochmal gezielter drauf zu. Aber es gibt Verse in der Bibel, da muss man nicht viel drüber reden. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Amen. Das sollen wir tun, das fordert Jesus von uns. Und ich glaube, deswegen kommen wir als Gemeinde immer wieder zusammen, im Gottesdienst, in Hauskreisen, um darüber zu reden, um uns zu ermutigen, um füreinander zu beten und mit der Kraft Gottes zu segnen, dass wir genau das leben können. Denn im nächsten Vers geht Jesus ja weiter. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen. Und segnen heißt ja Gutes von Gott wünschen. Wenn ich euch am Ende des Gottesdienstes den Segen Gottes zuspreche, dann wünsche ich euch damit Gutes von Gott. Dann wünsche ich euch, dass Gott euch diese Woche beschenkt, dass Gott euch diese Woche versorgt, dass ihr diese Woche keinen einzigen Abend hungrig und mit knurrendem Magen ins Bett gehen müsst und dass ihr jede Nacht ein warmes Bett habt, dass ihr was zum Anziehen habt und auch, dass ihr Menschen um euch habt, die euch lieben, die euch wertschätzen, die euch was Nettes sagen. Das heißt segnen, Gutes von Gott wünschen. Und was Jesus noch weiter sagt ist, betet für alle, die euch beleidigen. Beten ist ja reden mit Gott und wenn ich für Menschen bete, die mich beleidigen, dann bringe ich diese Menschen vor Gott. Dann komme ich quasi, gehe ich quasi zu meinem liebenden Vater, gehe ich zu Papa, bringe meinen Feind, meinen Widersacher, bringe die unbequeme Person mit und sage, hey Papa, das ist Person XYZ. Wir haben ein paar Probleme miteinander, aber ich möchte, dass es dieser Person gut geht. Ich bringe Menschen vor Gott. Und beten und segnen, wenn du das tust, wenn du Menschen segnest, wenn du für Menschen betest, dann verändert das dein Herz. Dann verändert das deine Art und Weise, wie du mit diesen Menschen umgehst. Ich gehe weiter in den Vers 30, wo Jesus sagt, gib jedem, der dich um etwas bittet und fordere nicht zurück, was man dir genommen hat. Noch einen Schritt weiter. Und für uns Deutsche ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, weil in der Regel es uns Deutschen doch relativ gut geht. Wir haben was. Also wir haben was zu verlieren. Und wenn mich jemand um eine Hose bittet, ist es kein Problem, ihm eine Hose zu geben, weil ich habe noch mindestens zwei weitere. Vielleicht jetzt nicht gerade bei mir, weil ich nicht in Hamburg wohne, aber wenn mich jemand um mein Jackett bittet, dann kann ich sagen, ja klar. Dann könnte ich sagen, ja klar, gebe ich dir gerne, weil ich habe ja noch eine Jacke im Auto und einen Pullover. Ein Vers, der uns aber herausfordert, weil wir was zu geben haben, aber weil wir auch geben wollen. Jesus fordert ein großes Herz und Jesus wünscht sich von uns, dass wir großzügig sind. Und mit diesem Vers 30 geht so ein kurzer Lehrabschnitt in diesem Bibeltext zu Ende. Und Jesus macht damit klar, dass es auf unsere Herzenshaltung ankommt. Es kommt nicht darauf an, wie viel wir wissen und wie viel Bibelverse wir auswendig gelernt haben, sondern es kommt darauf an, wie viel davon in unserem Herzen ankommt, wie es in unserem Herzen aussieht, ob da eine schöne Blumenwiese ist oder ein Distelfeld. Und Jesus macht mit diesen paar Versen, die er dort seinen Jüngern sagt, ganz deutlich klar, ihr sollt radikal anders sein als das, was ihr in eurem Umfeld gewohnt seid. Ihr sollt vielleicht durch eure Radikalität, wie ihr liebt, wie ihr mit anderen Menschen umgeht, auch Menschen, die Jesus nicht kennen, vor den Kopf stoßen, zum Nachdenken führen. Und in den nächsten Versen führt Jesus das aus, warum das einfach so ist. Vers 31 ist so ein ganz logischer Satz, den Jesus sagt. So wie ihr von anderen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Das ist ja irgendwie ein ganz logischer Satz. Das ist ja so ein bisschen der Verhaltensspiegel. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr am Supermarkt an der Kasse die Dame nett anlächelt, lächelt sie vielleicht zurück und ist sogar freundlich zu euch. Also Freundlichkeit lohnt sich, Freundlichkeit kommt zurück und Hass wirkt auch wie so ein Spiegel meistens. Hass führt zu mehr Hass, aber Liebe führt zu mehr Liebe und Freundlichkeit führt zu mehr Freundlichkeit. Deswegen macht Jesus da deutlich, das, was wir ausstrahlen, das bekommen wir auch zurück. Deswegen ist es besser zu lieben, weil wer von euch möchte nicht geliebt werden? Vers 32 verdeutlicht diesen Vers nochmal, in dem Jesus sagt, wir wollen ja nicht nur dafür belohnt werden, dass wir die Menschen lieben, die auch uns lieben. Also meine Frau zu lieben fällt mir nicht schwer, weil sie ist großartig, sie ist wunderbar, sie ist meine große Liebe. Mit ihr bin ich schon älter geworden und mit ihr möchte ich alt werden. Sie gut zu behandeln ist ja überhaupt kein Problem. Und dann sagt Jesus, das zeichnet doch keinen Christen aus oder das zeichnet doch nicht meine Nachfolger aus, sondern das tun ja selbst die Menschen, die mich nicht kennen, die nicht mit mir leben. Oder tolle Gemeinde, als ich hier die ganzen Kinder gesehen habe. Sven Groder erzählt immer davon, wie viele Kindergruppen es hier gibt. Jetzt habe ich das mal live gesehen, wie das hier gewimmelt hat. Also hier sind viele Eltern. Und wie geht ihr mit euren Kindern um? Hoffentlich gut, oder ich gehe mal davon aus. Oder wie geht ihr in euren Familien miteinander um? Sicherlich gut und liebevoll. Und das klingt ja vollkommen logisch, dass ihr das macht. Und das ist auch irgendwie logisch, wenn ich zu dir freundlich bin, dann fällt es dir auch nicht so schwer, zu mir freundlich zu sein. Und was Jesus damit deutlich machen will, ist, dass wir die Initiativen sind. Jesus ist in allem, was er getan hat, der Initiative. Er ist derjenige, der viele Dinge getan hat, losgetreten hat, gestartet hat. Und Liebe soll von uns ausgehen. Und wenn wir Liebesinitiativ sind, dann wird das unser Umfeld und die Art und Weise, wie wir leben und wie wir mit Menschen umgehen, verändern. Die folgenden zwei Verse gehen dann nochmal tiefer und verdeutlichen das, geben nochmal ein bisschen Gedankenfutter. Und Vers 35, da kommt dann entweder der K.O.-Schlag oder die Zusammenfassung oder die große Herausforderung. Auf jeden Fall, ich habe es mal genannt, das Fazit, das Jesus dann über seine Lehre, die er hier gibt, zieht. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Und jetzt freue ich mich, dass auch persische Christen da sind, weil ich letztens mal die Erfahrung gemacht habe, da habe ich auch mit diesem Text gearbeitet. Für uns Deutsche klingt das nach einer harten Regel. Das klingt nach einem Knochenjob. Wir müssen uns erstmal richtig anstrengen. Und anstrengen, ich glaube, das können Deutsche ziemlich gut. Ich habe letztens mit iranischen Christen darüber gesprochen, als ich sie gefragt habe, was hört ihr da? Da haben sie ganz andere Dinge gehört. Da haben sie gesagt, das klingt nach Frieden. Das klingt nach Segen. Das ist eine Verheißung. Ich spüre Freude in meinem Herzen. Und ich habe gedacht, habt ihr eine andere Bibel? Hat der Übersetzer irgendwas falsch gemacht? Und dann wurde mir klar, okay, Jesus war ja kein Deutscher, ist auch kein Geheimnis, sondern Menschen, die aus dem Iran kommen oder aus dieser ganzen Region kommen, die sind ja viel dichter an der Kultur, in der Jesus gelebt hat, als wir selbst. Und da wurde mir dann klar, okay, Jesus fordert uns zu nichts auf, was wir nicht selbst können. Jesus gibt uns keinen Knochenjob, an dem wir kaputt gehen. Jesus gibt uns keine anstrengenden Qualen, an denen wir scheitern werden. Jesus möchte nicht, dass wir scheitern, sondern Jesus möchte, dass unser Leben gelingt. Jesus möchte, dass wir mit ihm leben und dass wir mit ihm große Dinge erleben. Und Jesus sagt ja auch an anderen Stellen der Bibel, meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Und wie passt das mit diesen letzten Versen in diesem Text? Wie kann das angehen? Wie kann das funktionieren? Wie kann das klappen, meine Feinde zu lieben und allen Menschen Gutes zu tun, zu helfen, ohne Dank oder Gegenleistung zu erwarten? Die Antwort ist ganz einfach. Das gelingt nur, weil nicht du es tust. Das gelingt nur, weil du das sowieso nicht kannst, sondern das gelingt, weil Gott es in dir tut. Gott ist derjenige, der das vollbringt. Gott ist derjenige, wenn du ihn an dein Herz lässt, der in deinem Herzen aufräumt, der Rosen in deinem Herzen wachsen lässt. Jesus ist derjenige, der die guten Taten in dir und durch dich vollbringt. Eingangs habt ihr ja ein bisschen was von mir gehört. Und wenn du grollst, wenn du auf andere Menschen wütend bist, was hat das für einen Effekt? Es tut nur dir weh. Wenn ich mich über Hans Meier ärgere, ich hoffe, den gibt es hier in der Gemeinde nicht, dann hat Hans Meier nichts davon, dass ich mich über ihn ärgere. Der merkt gar nichts. Ne? Der hat keine schlaflosen Nächte, der hat kein Herzflimmern oder irgendwas, sondern das hab nur ich. Also wenn ich über jemanden wütend bin, wenn ich Groll auf jemanden pflege, wenn ich vielleicht sogar Hass auf jemanden habe, da hat der andere überhaupt nichts von. Damit schade ich nur mir selbst und sonst niemanden. Ja, ich komme zum Ende und schließe mit der Frage, was nun oder was tun? Mach mal gleich einen weiter. Christ sein, das wollen wir, da sind wir dran, wir folgen Jesus nach. Und ja, was ist das jetzt? Ist das harte Arbeit oder ist das Freude? Das, was ich gerade tue, nennt man Predigen oder Lehren. Ich erzähle euch etwas über einen Text von Jesus und was wir damit anfangen sollen. Aber Bibel lesen und Bibel lesen, das gehört zusammen. Lehre und Geist Gottes, das gehören zusammen. Eine Predigt, die nur aus Ohrfeigen besteht, hat relativ wenig Wert. Die baut nicht auf und da wächst kein Glaube. Sondern ich glaube und vertraue darauf, dass Gottes Geist das, was Jesus hier anspricht, was Jesus hier fordert, in uns vollbringt. Und ich hoffe, bei euch in der Gemeinde gibt es tolle Vorbilder, so gut kenne ich euch nicht. Ich habe in meinem Leben oder gerade in meinem Weg zum Pastor so viele tolle Vorbilder kennengelernt, von wo ich immer wieder staune, wie der Herr durch Gottes Geist diese Dinge vollbringen kann. Und wie Gott Menschen zu Friedensboten, zu Versöhnern, ja, zu wirklich Botschaftern der Liebe Gottes hat wachsen lassen. Ich komme zum Schluss. Pflege den Garten deines Herzens. Und das Gute bei Jesus ist, das habe ich versucht zu verdeutlichen und das ist hoffentlich angekommen, du musst es nicht aus dir heraus tun, sondern Jesus ist dabei. Und noch in demselben Kapitel in Lukas 6, die Verse 43 bis 45, da gibt Jesus seinen Jüngern eine Verheißung mit, ein Versprechen. Er nimmt da ein Bild, deswegen passt der Garten so gut dazu, vom Baum. Und Jesus sagt, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ein kranker Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbüschen kann man keine Feigen ernten und von Gestrüpp keine Weintrauben. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an Guten in seinem Herzen ist. Ein Mensch mit einem bösen Herzen ist innerlich voll Gift und alle merken es, wenn er redet. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Das nenne ich mal eine klare Sprache. Und das ist Jesus. Bei Jesus gibt es kein Larifari, bei Jesus ist es nicht seidenweich, sondern seine Anforderung ist, an unserem Reden werden wir erkannt. Wie wir reden, das enttarnt unser Herz. Und davon habe ich erzählt, wie das bei mir persönlich gewesen ist. Also, was wollen wir tun? Und wie wollen wir handeln? Und was nimmst du mit in diesen Sonntag, in der Zeit in der Gemeinde? Auch eine tolle Sache, dass es bei euch Mittagessen gibt. Was nimmst du mit in die Zeit mit deiner Familie? Was nimmst du mit in die kommende Woche? Und was darf der Herr, was darf Jesus Christus an deinem Garten tun? Heute, morgen und dann jeden Tag. Ich möchte mit uns beten. Und vielleicht steht er einfach dazu auf, auch als ein Zeichen, dass er sagt, Jesus, du sollst in meinem Garten der Gärtner sein und meinen Garten gut pflegen. Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für das, was wir von dir lernen können. Und ich danke dir dafür, dass du Klartext redest, dass du klar und deutlich bist und dass wir aus deinem Wort und von deinem Reden wissen, wie wir leben sollen. Du gibst da Orientierung und du gibst da Anweisung. Und ich danke dir noch mehr dafür, dass du der bist, der es in uns vollbringt. Und darum bitte ich dich. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist. Lege du Hand an dem Herzen an. Bring du die Rosen zum Blühen, die Sonnenblumen, die Mohnblumen und was es da alles so gibt. Und reißt du das aus unseren Herzen heraus, was uns von dir trennt und was uns an der Jesusähnlichkeit hindert. Und ich segne all die ganz besonders, die in Konflikten stehen, die in Herausforderungen stehen. Komm du und segne du da. Lehre uns beten für unsere Feinde. Und danke, dass du da bist und danke, dass wir dich jetzt loben und preisen dürfen. Amen.